Der Diskurs der Theologie. Von Gott reden in Kultur und Geschichte. Eine Tagung des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg und des Fachbereichs Katholische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg. Die Tagung fand am 10. Juli 2010 anlässlich des 75. Geburtstages von Professor Dr. Norbert Brox statt. Sie hören nun den Vortrag von Professor Werner Genron mit dem Titel Technologische Entwicklung und christliche Heilserwartungen.
Technologische Entwicklungen und christliche Heilserwartungen. Tagtäglich, meine Damen und Herren, erreichen uns Mitteilungen über wissenschaftlich-technische Fortschritte. Bei der Bewältigung brennender Menschheitsprobleme, aber gleichzeitig erfahren wir von immer neuen Problemen, die die Menschheit heute herausfordern und die nach wissenschaftlich-technischen Errungenschaften rufen. Meldungen zum Beispiel über einen Anstieg des Hautkrebses bei Männern in Großbritannien alarmieren die Öffentlichkeit dort und rufen nach intensiverer Forschung, während die Ölverseuchung im Golf von Mexiko unvermindert anhält und damit die Bedeutung und Handhabung bestimmter Energieversorgungstechniken und Praktiken stark in Zweifel zieht. Die Debatte über die Stromversorgung mit Hilfe von Atomkraft hält seit Jahrzehnten die deutsche Öffentlichkeit in Atem, nicht dagegen die französische. Im Forschungszentrum CERN bei Genf, um ein paar Sachen zu nennen, versucht man mit verbesserten Spaltungstechnologien eine Art Urknall zu simulieren, um womöglich bahnbrechende Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte des Universums zu simulieren. Um zu gewinnen, Nanotechnologie, ein anderes Beispiel, revolutioniert nicht nur gerade die medizinische Technologie, obwohl die Folgen und Nebenwirkungen dieser Technologie weiterhin im Unklaren bleiben. Die Zweideutigkeit des technologischen Fortschritts ist allen Zeitgenossen klar, gleichwohl man uns immer wieder vorzumachen versucht, die eine oder andere Technik sei als hundertprozentig positiv einzuschätzen. Technologisch verursachte Umweltkatastrophen wie Tschernobyl oder das BP-Desaster vor der Küste Louisianas befördern sowohl eine allgemeine Technologieverdrossenheit als auch die Einsicht, dass wir Menschen lediglich Zauberlehrlinge seien, die die Folgen ihrer Erfindungen nicht zu beherrschen vermögen. Die Mondlandung vor fast genau 41 Jahren und die durch die Weltraumtechnologie ermöglichten Satellitensysteme haben allerdings einen gegenteiligen Effekt. Sie machen uns stolz auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt der Menschheit. Andererseits sind wir Menschen heute selbst in der Lage, wie wir wissen, aufgrund unseres technologischen Fortschritts die ganze Menschheit auszulöschen, wenn wir wollen. Für manche Christen bedeutet der wissenschaftlich-technische Fortschritt eine Abkehr vom Glauben an Gottes Schöpfung und Vorsehung, nicht nur in Amerika. Das Reich Gottes wird dabei als radikale Alternative gedacht zum menschlichen Versuch, das Universum zu kultivieren. Technologie erscheint dann als Teufelszeug, als die ultimative Versuchung, sich gegen Gott zu erheben und selber Gott zu spielen. Man dürfe nicht gegen die von Gott eingerichtete Naturordnung verstoßen, heißt es. Für andere Christen ist der wissenschaftlich-technische Fortschritt dagegen ein Gebot der göttlichen Ordnung selbst, der zufolge der Mensch mit der Erforschung und Verwaltung des Universums betraut ist. Technologie ist zum Wohl der Menschheit, der Tiere und Pflanzen sowie der gesamten Schöpfungsordnung weiterzuentwickeln, wobei eine begleitende ethische Vergewisserung und Kritik natürlich stets geboten bleibt. Das Reich Gottes steht hier, im Gegensatz zum ersten Beispiel, nicht im Widerspruch zur Technik, sondern wird durchaus im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung gedacht. In meinem kurzen Vortrag möchte ich diesen Zusammenhang zwischen christlicher Heilserwartung und technologischer Entwicklung näher untersuchen. Dabei geht es mir nicht in erster Linie darum, um die Sichtung ethischer Maßstäbe, sondern um die wesentlich grundlegendere theologische Frage nach dem Verhältnis von Gott und Mensch, von Gottes Schöpfung und menschlicher Schaffenskraft, von Gottes Heil und menschlicher Heilserwartung. Niemand bestreitet heute in der westlichen Welt, dass wir in einem ausgeprägt technologischen Zeitalter leben. Deshalb müssen wir auch das Verhältnis zwischen Gott und Mensch im Horizont unserer Zeit deuten. Im Artikel Technik, Technologie, der jüngsten Ausgabe des Hertha Verlag, Lexikons für Theologie und Kirche, wird im Anschluss an historisch-philosophische und theologisch-ethische Hinweise folgende Aufforderung formuliert, ich zitiere. Theologie hat die stets von Ambivalenzen bedrohte technische Entwicklung kritisch wachsam zu begleiten, sich als Anwalt der Unverfügbarkeit des Menschen, aber auch für die Förderung positiv produktiver technischer Innovationen einzusetzen. Zitat Ende. Bereits im ersten Teil desselben Artikels wurde theologisch argumentiert, dass der in den Schöpfungsberichten aus Genesis 1 und 2 ergangene Grundauftrag nicht nur die Bewahrung und Pflege in den Tiere, Zitat, sondern auch aktive Umgestaltung mit Hilfe der Technologie, der grundsätzlich Dienstcharakter zukommt. Technisches Handeln wird somit grundsätzlich bejaht, zugleich aber auf die gottgesetzten Grenzen verpflichtet, Zitat Ende. Der Autor fügt richtig hinzu, dass damit jedoch noch keine konkreten Handlungsanweisungen gegeben seien. Wie aber sind diese gottgesetzten Grenzen genauer zu fassen? Es ist interessant zu überlegen, inwiefern dieser Lexikonartikel, das ist nur ein Beispiel, hinter den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und auch in diesem Fall des Katechismus der katholischen Kirche zurückbleibt. Denn in beiden Textsammlungen wird die Erörterung der technischen Entwicklung schon nicht mehr nur auf die im Buch Genesis vertretene Schöpfungsordnung bezogen, sondern interessanterweise auch auf das kommende Reich Gottes. Der Katechismus zitiert aus der Konzilskonstitution Gaudium et Spes, Kapitel 39 und im Katechismus, Paragraph 1049, nicht zitiere. Dennoch darf die Erwartung der neuen Erde die Sorge für die Gestaltung dieser Erde nicht abschwächen, wo der Leib der neuen Menschheitsfamilie wächst, der schon eine umrisshafte Vorstellung von der neuen Welt bieten kann, sondern muss sie vielmehr ermutigen. Deshalb hat der irdische Fortschritt, obwohl er eindeutig vom Wachstum des Reiches Gottes zu unterscheiden ist, dennoch große Bedeutung für das Reich Gottes, insofern er zu einer besseren Ordnung der menschlichen Gesellschaft beitragen kann. Zitat Ende. Allerdings heißt es nur zwei Paragraphen früher im selben Katechismus mit Hinweis auf den schon heute Morgen genannten Irenäus von Lyon, dass, ich zitiere, das sichtbare Universum ebenfalls dazu bestimmt sei, umgewandelt zu werden, damit die Welt in ihren anfänglichen Zustand zurückversetzt, nunmehr ungehindert im Dienst der Gerechten stehe und so an deren Verherrlichung im auferstandenen Jesus Christus teilhabe. Zitat Ende. Hier wird also nicht nur ein direkter Zusammenhang zwischen dem Urzustand der Welt und dem von Jesus Christus verkündigten und eingeleiteten Reich Gottes hergestellt, sondern es wird behauptet, dass das kommende Reich Gottes und die Auferstehung Christi die Wiederherstellung des Paradieses bedeuteten, aus dem Adam und Eva aufgrund ihrer Sünde vertrieben worden waren. Auch das zwischen diesen beiden Paragraphen im Katechismus gedruckte Zitat aus Gaudium et Spes reduziert die deutlich gewordene Spannung zwischen der Erwartung des wiederhergestellten Paradieses und der Erwartung einer neuen, umgewandelten Erde nur bedingt. Und ich zitiere ein letztes Mal aus dem Katechismus: Den Zeitpunkt der Vollendung der Erde und der Menschen kennen wir nicht. Auch die Weise wissen wir nicht, wie das Universum umgestaltet werden soll. Es vergeht zwar die Gestalt der Welt, die durch die Sünde missgestaltet ist, aber wir werden belehrt, dass Gott eine neue Wohnstätte und eine neue Erde bereitet, auf der die Gerechtigkeit wohnt und deren Seligkeit alle Friedenssehnsüchte, die in den Herzen der Menschen emporsteigen, erfüllen und übertreffen wird. Was erwarten wir Christen also von Gott in unserem technologischen Zeitalter? Die Wiederherstellung eines mythologischen Anfangs oder die Transformation unseres technologisierten Universums in ein göttliches Reich des Friedens, der Erfüllung, der Seligkeit und der Gerechtigkeit? Und wie verhält sich unsere menschliche technische Schaffens- und Erfindungskraft zu diesem göttlichen Reich? Erwarten wir die Umgestaltung des Universums als Erfüllung unserer noch zweideutigen und bruchstückhaften technischen Anstrengungen oder als Zunichtewerdung und Überwindung unserer technologischen Entwicklung sowie unseres gesamten technischen Schaffens? Erwarten wir vom Übergang von unserer Zeit in Gottes Ewigkeit bildlich gesprochen umweltverträgliche und gereinigte Motoren oder Kühlsysteme oder die Ausrottung aller technischen Kommunikationssysteme? Erwarten wir eine geläuterte Technologie im Dienste von Gottes Reich Oder ersehnen wir ein Reich Gottes, in dem endlich alles Technische überholt und überflüssig sein wird? Mit diesen Erwartungen sind nicht nur folgenschwere dualistische Haltungen, sondern auch die unterschiedlichsten Heilsvorstellungen verbunden. Wenn nämlich menschliche Entwicklungen prinzipiell als Nichtssagendes gegenüber von göttlichen Entwicklungen beurteilt werden, zeugt dies von einem Dualismus, der keinen inneren Zusammenhang zwischen einem sündigen Menschen und einem guten Gott sehen will. Bedeutet Gottes Gericht und Gottes Transformation des Universums für uns Menschen, dass aller ehrliche Fortschritt der Technik ausradiert wird oder dass solcher menschliche Fortschritt dann endlich zu seiner Erfüllung gebracht werden wird? Weiterhin können wir fragen, ob sich meine persönliche Heilserwartung nur auf das Schicksal meiner eigenen Person beschränkt oder gar in einem direkten Zusammenhang mit der Heilserwartung anderer Menschen gesehen werden sollte. Horaz ist eigentlich schon darauf eingegangen heute Morgen. Schließlich muss auch erörtert werden, ob wir Christen ein christliches Reich Gottes erwarten oder ein Reich Gottes, in dem Christen und Nichtchristen gemeinsam miteinander die Erfüllung, wie es im Katechismus heißt, des wachsenden Leibes der neuen Menschheitsfamilie erwarten. Die Erörterung dieser Fragen bezüglich der Ausmaße des uns von Gott her zukommenden Reiches wird nicht nur erschwert durch den Glauben an die Leib-Seele-Trennung in großen Bereichen nicht nur der katholischen Theologie, sondern auch und vor allem durch die Deutung des Todes als Konsequenz bzw. Lohn der Sünde. Unsere Erörterung des Verhältnisses von technologischen Entwicklungen und christlichen Heilserwartungen stößt also nicht nur auf Probleme der Deutung von technologischem Fortschritt, sondern auch auf Probleme in der christlichen Eschatologie sowie im christlichen Gottes- und Heilsverständnis selbst. Im Folgenden soll deshalb zunächst ein Versuch gemacht werden, in aller Kürze, diese Probleme etwas schärfer zu analysieren und zu bewerten, damit danach die christlichen Heilserwartungen im technologischen Zeitalter genauer bedacht werden können. Zuerst versuche ich also, das Verhältnis von individueller und gemeinschaftlicher Heilserwartung zu erörtern, um anschließend besser auf das Verhältnis von Technologie und Heilserwartung eingehen zu können. Was ist der Horizont christlicher Heilserwartungen? Der australische Theologe Anthony Kelly, Redemptorist, hat in seinem jüngsten Buch über Eschatologie und Hoffnung zwei wichtige Thesen aufgestellt. Erstens, alle unsere persönlichen und gemeinschaftlichen Hoffnungen bedürfen der Befreiung. Und zweitens, zusätzlich zum interreligiösen Dialog bräuchten wir auch einen, ich zitiere, Inter-Hope-Dialog, also einen Dialog über unsere jeweiligen Hoffnungen. Ich möchte diese beiden Thesen ganz kurz erläutern. Warum, wie und wozu sollen unsere diversen Hoffnungen befreit werden? Kelly antwortet wie folgt, meine Übersetzung. Zitat, christliche Hoffnung ist stets mehr als der Katalog bestimmter Hoffnungen, denn sie ist in einer Weise auf die nicht kalkulierbare Erfüllung ausgerichtet, die nie umfassend ausgedrückt werden kann. Zitat Ende. Wir Christen sind als Volk Gottes ein Volk der Hoffnung. Wir sind eingeladen, die im Gang befindliche großartige Transformation, wie Kelly sagt, zu bezeugen, die die Befreiung aller menschlichen Hoffnungen in all ihren Tiefen verspricht. Dieses Zeugnis darf jedoch nicht auf ein passives Zuschauen reduziert werden. Vielmehr erfordert ein solches Zeugnis die vollständige Teilnahme an diesem Transformationsgeschehen inmitten unserer menschlichen Geschichte, im menschlichen und kosmischen Drama und angesichts des vielfältigen Leidens, unausweichlichen Todes, bedrückenden Versagens, der Sinnlosigkeit, der Schuld und der Furcht in allen ihren Formen. Anthony Kelly fügt hinzu, Zitat, unsere Hoffnung ist aufgerufen, der Geduld Gottes teilhaftig zu werden. Nur in der liebenden Geduld Gottes kann die Verheißung, die der Entfaltung menschlicher Zeit und der wechselhaften Geschichte der menschlichen Freiheit innewohnt, letztlich bewahrt und offenbart werden. Weil Hoffnung diesen letzten Beweis noch schuldig bleibt, wird sie immer wieder umgestaltet. Zitat Ende. Es geht also nicht darum, unsere unterschiedlichen Hoffnungen zu beklagen oder zu verneinen, sondern darum einzusehen, dass alle unsere Hoffnungen, die notwendigerweise von unseren jeweiligen Perspektiven begrenzt und motiviert sind, auf Gottes Perspektive hin geöffnet werden sollen. Und diese Öffnung ist ein Prozess der Befreiung innerhalb des je größeren göttlichen Horizontes. Ohne Hoffnungen gibt es keine Perspektiven der Veränderung. Jedoch erst die bisweilen schmerzhafte Verschmelzung unserer Hoffnungen mit Gottes schöpferischem und verwandelndem Handeln selber eröffnet uns eine realistische Sicht nach vorne. Erst wenn unsere Hoffnungen dergestalt getestet und verwandelnd sind, können sie der uns geschenkten Hoffnung Gottes teilhaftig werden. Die so verstandene Hoffnung ist eine uns von Gott geschenkte Tugend. Ich schließe mich hier durchaus Thomas von Aquin an. Ihr Horizont übersteigt auch unsere rein christlichen und kirchlichen Begrenzungen. Selbst unsere christlichen und kirchlichen Hoffnungen bedürfen demnach immer wieder neu der Befreiung durch die uns zukommende Hoffnung Gottes, angesichts derer ein Dialog über die Hoffnung auch mit nichtchristlichen Hoffnungen geführt werden muss. Erstens geht es in Gottes Heilsverheißung ja nicht nur um das Heil von Christen, sondern um das Heil aller Menschen sowie der gesamten Schöpfung. Und zweitens weist die Hoffnung Gottes immer auf diese unvorstellbare Andersheit der eschatologischen Erfüllung hin. Und drittens teilen wir ja die Zukunft mit allen Menschen dieser Welt, nicht nur mit Andersgläubigen und Ungläubigen, auch mit unseren Feinden und Verfolgern, mit Folterknechten und Kriegstreibern. Letztlich beinhaltet Hoffnung also immer auch die Möglichkeit und den Willen zur Versöhnung zwischen den Menschen. Und noch einmal, Anthony Kelly fasst zusammen, ich zitiere, der Inter-Hope-Dialog, der Inter-Hoffnungs-Dialog bedeutet also eher, dass alle auf die verheißene Zukunft von Gemeinschaft im ewigen Leben ausgerichtet sind. Der andere wird also wesentlich in der Gemeinschaft endgültigen Lebens willkommen geheißen und ist nicht länger Opfer der Distanziertheit und Fragmentarisiertheit unserer geschichtlichen Unterschiede. Zitat Ende. Diese Hoffnung erhebt sich also über die Hoffnungen aller imperialistisch gesinnten und nach innen gerichteten individualistischen, bürgerlichen oder kirchlichen Erwartungen und Fantasien. Der Horizont so befreiter Hoffnung ist also prinzipiell offen für alle Menschen. Er eröffnet allen Menschen Zukunft und göttliche Gemeinschaft. Umgekehrt ausgedrückt kann man sagen, dass eine Hoffnung nur auf mein oder unser Heil immer noch der Befreiung bedarf, denn Gott schenkt uns eine Hoffnung nur für alle. Welche Bedeutung aber hat das von uns Menschen mitgestaltete Universum für diese Zukunftshoffnung aller Menschen? Technologie und Heilserwartung. Kulturgeschichtlich lässt sich seit den frühesten Anfängen der Menschheit eine intime Verknüpfung zwischen menschlicher und technologischer Entwicklung beobachten. Dabei ist besonders wichtig einzusehen, was wir selten tun. Augustinus hat das schon gewusst, dass menschliche Sprache Technik ist. Die Entwicklung von Sprache und Technologie ist also nicht zu trennen, wenngleich selbstverständlich Unterscheidungen vonnöten sind. Aber im Sinne des Johannesprologs können wir durchaus formulieren, am Anfang war die Technik. In diesem weitesten Sinn ist der sich seiner Kultur bewusste Mensch immer schon ein technisches Wesen gewesen. Die Ausübung von Religion und die technische Entwicklung stehen demnach immer schon in einem wechselseitigen Verhältnis. Entwicklungen im Bereich der Gottesdienst-, Initiations- und Bestattungsriten und Rituale haben in allen Religionen seit jeher die technische Entwicklung mitbestimmt. Aber auch, wie wir wissen, die Bedürfnisse der Kriegsführung funktionierten immer wieder als Motor für technische Erneuerungen, auch in unserer Zeit. Diese ganze Entwicklung kann und soll hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet und aufgearbeitet werden. Allerdings muss auf die besondere Bedeutung des Einflusses von Religion ihrerseits auf die technologische Entwicklung in unserem eigenen Kulturkreis hier hingewiesen werden. Die religiös-kulturell-technische Erschließung des europäischen Kulturraumes durch die christlichen Orden im Mittelalter hatte revolutionäre Ausmaße. Neue institutionelle Strukturen, neue landwirtschaftliche Organisationsformen und ein neues Spiritualitätsverständnis verknüpft mit einem veränderten Menschenbild leiteten eine neue Epoche der technologischen Entwicklung ein, deren Kinder wir alle sind. Der Mensch wird erneut zu dem von Gott erwählten Schöpfungspartner aufgewertet, schon bei Bernhard von Clairvaux und weiter, und lernt in der Begegnung mit Judentum und Islam schließlich die augustinisch mitgeprägte Lähmung menschlicher Schaffenskraft im westlichen Christentum zu überwinden. Die wissenschaftliche Entwicklung führte zur Etablierung von Universitäten und weiteren Zentren des Lehrens und Lernens. Der Austausch philosophisch-theologischer Denkmodelle sowie technologischer Fertigkeiten zwischen verschiedenen geografischen und kulturellen Räumen vertiefte sich. Die Globalisierung hat da begonnen. Dabei profitierte die europäische Entwicklung besonders vom Kontakt mit dem arabischen Raum, was wir mal gerne vergessen. Nicht nur ein neuerlicher Zugang zum griechischen Denken und zur Lektüre der aristotelischen Schriften wurde eröffnet, sondern infolge arabischer Vermittlung wurde erstmals auch das aus China bekannte Papier hergestellt und das indisch-arabische Ziffernsystem eingeführt. Die rasante Entwicklung des technisch-wissenschaftlichen und künstlerischen Schaffens in der Renaissance und die folgenreiche Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen metallischen Lettern haben die weitere Entwicklung von Religion und Menschenbild im Westen nachhaltig geprägt. Die protestantische Reformation und die von ihr angestoßenen Veränderungsprozesse in der globalen Religiosität wären ohne diese technischen Entwicklungen nicht möglich gewesen. An dieser dialektischen Dynamik von Technik einerseits und Religion und Menschenbild andererseits hat sich auch bis heute prinzipiell nichts geändert. Die mediale Kommunikationsrevolution, die wir erleben, hat inzwischen auch alle Bereiche des religiösen Daseins in unserer rasch globalisierenden Welt erfasst. Das Fernsehen, man traut schon gar nicht vom Fernsehen zu reden, das klingt schon so gruftig. Das Fernsehen beispielsweise befördert zentralistische Anliegen, nicht nur im Fußball, wie etwa auch die mediale Aufwertung des Papsttums in den letzten 30 Jahren. Während die digitale Kommunikation auch dezentralistische Bewegungen nachhaltig zu unterstützen vermag, wie etwa die rasche Ausbreitung von Alternativen, ursprünglich lediglich marginellen und kritischen religiösen und innerkirchlichen Strömungen. Die zunehmende Vernetzung unseres Lebensraums begünstigt paradoxerweise sowohl zentralistische wie auch dezentralistische Strömungen und Bewegungen. Lassen Sie mich also nochmals feststellen, dass es ein technikfreies Menschenbild oder eine technikfreie Religionsausübung oder Hoffnung nicht gibt und auch nicht geben kann. Technik und technologische Entwicklung sind aufs Engste mit Religion und Religionsentwicklung verknüpft. Allerdings muss gefragt werden, wie bestimmte technologische Entwicklungen im Einzelnen theologisch und moralisch beurteilt werden sollen und ob es bestimmte technologische Entwicklungen gibt, die aus christlicher Sicht rundweg abzulehnen seien. In diesem Vortrag kann ich natürlich nur auf die zweite prinzipiellere Frage eingehen, die seit einiger Zeit nicht nur Theologen beschäftigt. Die Einsicht in die Notwendigkeit des Nachdenkens über die grundlegende Bedeutung von Technik und Technologie, nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft als Ganze, ist derart gereift, dass man den Technikbegriff heute schon als einen gesellschaftstheoretischen Reflexionsbegriff bezeichnen kann, der zur Selbsteinschätzung moderner Gesellschaften unabdingbar ist. Wenn wir die technologische Dimension des Menschen im Licht der christlichen, wie auch der jüdischen und muslimischen Heilserwartungen betrachten, eröffnen sich eschatologische Perspektiven zur Beurteilung unseres individuellen und gesellschaftlichen Daseins heute, auch im Hinblick auf die Möglichkeit radikaler Veränderung unseres Personenseins durch technologische Eingriffe und industrielle Automatisation. Im Rahmen der Debatte, die diese Woche in Deutschland wieder im Vordergrund stand, der Debatte um eine liberale Eugenik, hat Jürgen Habermas wiederholt auf die Konsequenzen biomedizinischer Technologien für unser Selbstverständnis als Personen hingewiesen. Habermas ruft zur Besinnung über die Grenzen unserer menschlichen Technologien und unserer menschlichen Selbstinstrumentalisierung auf. Er ist beunruhigt über, Zitat, die Aussicht auf eine Praxis merkmalsverändernder genetischer Eingriffe, die die Grenzen des grundsätzlich kommunikativen Verhältnisses zwischen Arzt und Patient, Eltern und Kindern überschreitet und die mit der eugenischen Selbsttransformation unsere normativ strukturierten Lebensformen untergräbt. Zitat Ende. Jürgen Habermas versucht also, unsere Sensibilität gegenüber solchen Technologien zu wecken, die unser Menschsein radikal verändern könnten. Radikal verändern können, ist wichtig hier. Mit Blick auf die Diskussion um verbrauchende Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik und in Sorge um die Unverfügbarkeit der genetischen Grundlagen unserer leiblichen Existenz für die eigene Lebensführung und für unser Selbstverständnis als moralische Wesen sieht Habermas einen akuten Regelungsbedarf. Zitat: Normative Schranken im Umgang mit Embryonen ergeben sich aus der Sicht einer moralischen Gemeinschaft von Personen, die die Schrittmacher einer Selbstinstrumentalisierung der Gattung abwehrt, um, sagen wir, in der gattungsethisch erweiterten Sorge um sich selbst ihre kommunikativ strukturierte Lebensform intakt zu halten. Zitat Ende. Es geht hier um nichts weniger als um die Frage, ob wir Menschen gegenüber gattungsverändernden Technologien unsere moralische Gemeinschaft verteidigen wollen. Unser Wille zum moralischen Menschsein ist nach Habermas hier gefordert. Für ihn wäre, Zitat, ein Leben im moralischen Vakuum, also in einer Lebensform, die nicht einmal mehr moralischen Zynismus kennen würde, nicht lebenswert. Zitat Ende. Eine christlich-eschatologische Beurteilung dieser Herausforderung möchte Habermas hier nicht beipflichten, aber Eine christlich-eschatologische Beurteilung dieser Herausforderung möchte Habermas hier beipflichten, aber gleichzeitig bei ihrer Argumentation zugunsten der Beibehaltung der menschlichen Gattung anders ansetzen und weiter ausholen als der berühmte deutsche Denker. Wenn Technologien das Personsein des Menschen, also sein Vermögen, bedrohen, sich selbst, dem anderen und Gott in Freiheit, Vertrauen, Glaube, Hoffnung und Liebe zu begegnen, dann müssen sie abgewiesen werden. Das Ziel menschlichen Lebens und Zusammenlebens ist die Liebe. Nicht irgendein sentimentales oder romantisch-emotionales Erlebnis, sondern das freiheitlich gewollte und bejahte Zusammensein und Zusammenwerden in der dynamischen Beziehung mit dem Anderen und mit Gott als dem radikal Anderen. Nach christlichem Glauben gibt es ein geglücktes Personensein des Menschen nur in der ewigen Gemeinschaft von Menschen und Gott. Das heißt, ich werde letztgültig nur ich selbst in der Schöpfungsgemeinschaft mit anderen und mit Gott. Dieser Prozess hat mit meiner Schöpfung schon begonnen, setzt sich in diesem Leben und Sterben fort und erreicht in der umfassenden göttlichen Liebesgemeinschaft seine Vollendung. In dieser von uns diesseits der Vollendung noch nicht voll begreifbaren Liebesgemeinschaft, wo Glauben und Hoffnung dann überholt sein werden, gipfelt das Schöpfungs- und Versöhnungswerk Gottes. Dieses Schöpfungs- und Versöhnungshandeln Gottes ist also schon im Werden, anders ausgedrückt, die Ewigkeit hat bereits in unserer Zeit begonnen. Hier komme ich natürlich auf das zurück, was du heute Morgen verhandelt hast. Unsere technologische Existenz und Entwicklung ist Teil dieses Prozesses. Aber gleichzeitig im Hinblick auf die Freiheit der menschlichen Person, die in der Liebe vorausgesetzt werden muss, immer auch der kritischen eschatologischen Beurteilung unterworfen. Schon der frühe Paul Tillich hat auf den Zusammenhang zwischen Technik und Eros verwiesen. Sobald Technologie sich als Kraft entpuppt, die vom Eros, also vom Bereich menschlichen Sehnen und Begehrens, abgetrennt entwickelt, um schließlich diesen Eros ihren fremden Zwängen zu unterwerfen, hat sie ihre eschatologischen Möglichkeiten verspielt und entwickelt sich zum apokalyptischen Albtraum, wie etwa in Charlie Chaplins Film Moderne Zeiten vorgeführt wird. Eine solchermaßen entleerte Technologie spricht nur noch die rein rationale Seite im Menschen an, argumentiert Tillich, aber nicht mehr die anderen Bereiche des menschlichen Personenseins. Solche Einseitigkeit führt dann schnell zu einer negativen Revolte gegen jede Technologie. Und das wäre gleichermaßen verhängnisvoll für die weitere Entwicklung des Menschseins, denn Technologie kann schließlich auch befreiend wirken, sofern sie selbst zuallererst befreit worden ist. Lassen Sie mich kurz und schon fast abschließend Tillich zitieren. Technologie hat unsere Welt verändert und diese veränderte Welt ist unsere Welt und keine andere. An dieser Welt müssen wir weiter bauen und mehr als zuvor müssen wir Technologie mit in die tiefste Bedeutung unseres Lebens hineinnehmen. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass selbst dann, wenn Technologie gleichermaßen als göttlich erscheint, wenn sie schöpferisch ist, wenn sie befreiend wirkt, so ist sie immer auch dämonisch, versklavend und destruktiv. Sie ist zweideutig wie alles andere, was existiert, nicht mehr zweideutig als reiner Geist, nicht mehr zweideutig als Natur, aber genauso zweideutig wie diese. Zitat Ende. Der christliche Glaube braucht also Technologie weder zu vergöttlichen noch zu verteufeln, sondern kann sie als unverzichtbaren Teil menschlichen Daseins und Personenseins verstehen, erklären und deuten lernen. Die christliche Hoffnung hofft nicht über die Technologie hinweg auf einen technologiefreien Zugang zu Gott oder zum Reiche Gottes, sondern hofft mitten durch das technologisch organisierte Mensch- und Personsein hindurch auf den lebenden und versöhnenden Gott. Und die Liebe erschließt den Horizont, in dem sich Gott den Menschen zeigt, sie verwandelt und vollendet. Für Martin Heidegger, aber auch in bestimmtem Maß für Jürgen Habermas, bedarf es vor allem der Kunst, um das menschliche Dasein umfassender zu beleuchten, seine Wahrheit zur Sprache zu bringen und sich jeder platten und entwürdigen Instrumentalisierung des Menschen zu widersetzen. Das jüdische, christliche und muslimische Menschenverständnis geht hier jedoch weiter. Erst in der Liebe zu Gott, zum Nächsten, dem Lebenden wie dem Toten, zu Gottes Schöpfung und zum eigenen Selbst im Werden, eröffnet sich der eschatologische Rahmen menschlichen Personenseins und menschlicher Berufung. Hier geht es nicht um pure Verteidigung menschlicher Werte, sondern um die aktive und umfassende Mitgestaltung von Gottes Schöpfung. Liebe schafft den Rahmen für dieses große und umfassende Beziehungsgeflecht zwischen Gott und Mensch. In der Tora, im Koran und in den Jesus Christus bezeugenden Texten und Traditionen wird diese Berufung zur Liebe Gottes immer wieder, wie auch immer, unterschiedlich betont. In einem durch die Liebe eröffneten Rahmen können sowohl technologische Entwicklungen wie auch christliche Heilserwartungen immer wieder neu erörtert und kritisch bedacht werden. Dienen sie Gottes umfassendem Liebesprojekt oder behindern sie es? Befördern sie die Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen oder stören sie diese? Ermutigen sie den einzelnen Menschen zum Menschsein mit anderen und mit Gott? Oder reduzieren sie den Menschen auf eine jeweilige bürgerliche, ökonomische, finanzielle, militärische, politische oder religiöse Individualität? Liebe ist dabei nicht als Besitztum einer bestimmten Religion zu denken, sondern als Gabe Gottes, der sowohl Christen wie Muslime, Juden und andere Menschen verpflichtet sind. Es geht also nicht um eine christliche, jüdische oder muslimische Liebe, um die es seit der Reformation leider Gottes immer wieder gegangen ist, sondern um die Liebespraxis von Christen, Juden und Muslimen. Viel müsste hier noch über ein solch umfassendes Liebesverständnis gesagt werden, aber das wäre heute in der Hitze zu viel des Guten. Vielen Dank.
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.